Heute zu Gast Fabian Baldus. Fabian Baldus ist Geschäftsführer und Inhaber der Baldus Medical GmbH. Baldus ist Hersteller für Lachgassedierung und hier auch Marktführer in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch. Und als sozusagen kleiner mittelständischer Ingenieursbetrieb in Deutschland, von Deutschland aus in der Welt aktiv. In der ersten Episode spreche ich mit Fabian über seinen Hintergrund, über die Anfänge seines Vaters, wie dieser zusammen mit seiner Mutter und einer in Teilzeit beschäftigten Sekretärin angefangen hat, Gasleitungen zu löten für Kliniken und wie daraus dann mit dem Generationsübergang und mit einem großen Zusammenhalt und mit viel, ja, ich sag mal so, Aufbruchsstimmung, Entrepreneurship, dann diese tolle Firma entstanden ist. Mit Fabian spreche ich über die Werte, über die Werteentwicklung, was ist ihm besonders wichtig, was ist ihm wichtig in der Kindererziehung. Und so berühren wir viele, viele Punkte, wo sich auch viele Zahnarztpraxen wiederfinden, die beispielsweise von ihren Eltern die Zahnarztpraxis übernommen haben oder wo ansteht, diese Zahnarztpraxis an ihre Kinder zu übergeben. Und ich glaube, da kann man viel daraus lernen. Wir haben da auch darüber diskutiert, hin und her gezogen, wie wir die Dinge betrachten oder was man da, ich sag mal so, für einen Haken oder was man da für eine Begründung ransetzen kann. Insgesamt beeindruckt mich bei Fabian, dass er so positiv ist, so voller Aufbruchsstimmung. Auch in den Vorgesprächen, die ich mit ihm geführt habe, dass er so viel Lust auf seine Arbeit hat, dass er, ich glaube, noch nicht mal dies als Arbeit bezeichnet, sondern als Aufgabe, dass er voller Begeisterung davon spricht und so viele Ideen hat und noch hat. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also in Episode 1 geht es um die Familie Baldus und in Episode 2, die folgt nächste Woche, geht es um das Unternehmen Baldus. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 13. Staffel des Praxisflüsterer-Podcast Dentale Familienunternehmen. Ich interviewe familiengeführte dentale Unternehmen, die mit ihren Produkten und Kundenbeziehungen seit Jahren und teilweise über ein Jahrhundert begeistern. Für jedes Unternehmen nehme ich mir 2 Episoden Zeit. Zunächst wird die Familie hinter dem Unternehmen beleuchtet, ihre Werdegänge und Werte und dann gehe ich mit dem operativen Management auf das Unternehmen, Produkte, Herausforderungen, Nachfolgeplanung, Wirtschaftskrisen und so weiter ein. Partner der Staffel ist die BFS. Ja, lieber Fabian, ich freue mich, dass wir uns heute im Podcast sehen. Also insofern herzlich willkommen und ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Christian, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst heute.
Ja, wir fangen mal ganz einfach an und zwar so, wie ich immer anfange. Wer bist du und wo kommst du her?
Also ich bin der Fabian Baldus, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe 2 süße Töchter und bin verheiratet seit einigen Jahren und Inhaber der Firma Baldus Medizintechnik und den Unternehmen, die darunter hängen.
Ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auseinanderfächert, ist da ja so ein bisschen was dazwischen passiert, bis du jetzt 38 geworden bist. Fangen wir mal ganz von vorne an. Kommst du aus Koblenz, kommst du aus der Umgebung dort oder bist du dorthin gezogen? Erzähl mal davon.
Genau, also ich bin verwurzelt in Fallendar, das ist direkt bei Koblenz und da bin ich geboren und lebe seitdem auch in Fallendar. Hier kriegt man mich auch nicht weg. Wir sind zwar in der ganzen Welt am Arbeiten und ich bereise auch gerne die Welt, aber daheim ist doch am schönsten.
Das ist eine sympathische Antwort, das sehe ich eigentlich genauso. Man sieht erst, wenn man woanders ist, wie schön es eigentlich zu Hause ist, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Das ist ja sozusagen der Abschluss unserer Episode 1. Auf welche Schule bist du gegangen? Was hast du gelernt? Was hast du studiert? Also erzähl mal von dieser Episode deines Lebens.
Also meine Schulzeit war von Anfang an gar nicht erfolgreich gewesen und ich bin froh, dass ich irgendwie einen Abschluss bekommen habe, weil ich war an allem sehr interessiert, außer an der Schule selbst. Ich war, glaube ich, der Beste im Hausaufgaben nicht machen und bin aber froh, dass ich dann die Schule nochmal wechseln durfte, musste. Und konnte dann meine mittlere Reife im Anschluss machen, habe dann eine Ausbildung gestartet als IT-Systemelektroniker. Das hat mir viel Spaß gemacht, das war so auch meine Leidenschaft, mein Interesse. Ich bin heute noch hobbymäßig an meinem Computer am Rumbasteln, also Wasserkühlung oder sowas baue ich mir gerne ein. Das war etwas, was ich super spannend fand und habe dann die Ausbildung nach 2 Jahren abgeschlossen. Und mein Vater war selbstständig gewesen. Er hat einen Zwei-Mann-Betrieb gehabt oder Drei-Mann-Betrieb. Der Klassiker, der Handwerker-Klassiker. Mein Vater war der Handwerker, der Monteur, der Kupferrohr medizinische Gasversorgung montiert hat. Und meine Mutter war im Büro gewesen und hat sich um die Finanzen gekümmert. Und wir hatten noch eine Sekretärin halbtags. Und als der letzte Techniker meinen Vater verlassen hatte, bin ich dann eingesprungen, weil ich gesagt habe, naja, jetzt ist meine Ausbildung fertig. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen möchte oder machen kann. So habe ich dann gesagt, Mensch, ich komme in dein Unternehmen rein und unterstütze dich ein bisschen dabei. Wollte eigentlich nie meinem Vater oder beziehungsweise in das Unternehmen rein oder die Firma übernehmen. Das kam dann einfach so, weil ich gedacht habe, jetzt musst du dem mal helfen. Der hat gerade Not am Mann und so bin ich dann dazu gekommen, ihn zu unterstützen. Tatsächlich habe ich dann relativ schnell mal Struktur aufgebaut im Unternehmen und auch festgestellt, dass das meine Leidenschaft auch ist.
Ja, das finde ich ja schon mal sehr interessant. Also das heißt, du bist ja heimatverbunden und dann hast du im Prinzip ja ein gewisses Interesse für IT und Computer gehabt, sonst hättest du ja nicht die Ausbildung dort gemacht. Hättest du Interessen für Zahlen gehabt, wärst du Bankkaufmann geworden, hättest du oder Versicherungskaufmann, hättest du Interesse für Systeme oder so gemacht, dann wärst du vielleicht Industrieelektroniker oder so geworden.
Wollte ich ja auch, da hat mich noch keiner genommen.
Oh, ernsthaft?
Weil meine Noten so gut waren.
Ja, okay, verstehe.
Also habe ich mich tatsächlich auch zu beworben und dann im zweiten Step habe ich gedacht, na komm, machst du IT-Systemelektronik. Das ist ja auch interessant, ist auch was mit Elektronik, ne? Elektrotechnik hat mich auch immer interessiert. Das war dann der Grund gewesen, weswegen ich diese Ausbildung ganz interessant fand. Also ich habe wahnsinnig viele Bewerbungen losgeschickt. Das war auch damals zu einer Zeit, wo es wenig Ausbildungsplätze überhaupt gab. Ne? Also es war sehr, sehr wenig frei und das ist eine ganz andere Situation als heute, wo man als Auszubildender oder wenn man eine Ausbildung starten möchte, zu Unternehmen einfach geht und kriegt überall einen Ausbildungsvertrag. Ne?
Du, wir sind ja ganz grob ein Alter, aber ich erinnere mich an dasselbe. Das war damals wahnsinnig schwierig, in den 2000ern oder Ende der 90er, Anfang der 2000er, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Bei uns in der Klasse, da wurde gefightet um die Ausbildungsplätze. Ne? Keiner wollte damals schon das Makel oder angeheftet bekommen, dass man keinen Ausbildungsplatz oder keinen, wenn man so will, in Anführungszeichen vernünftigen Ausbildungsplatz bekommt, ja. Und das ist mal komplett 180 Grad anders, als es heute ist.
Heute ist es andersrum. Heute fightet man als Unternehmen um die Auszubildenden, ne? Da sind wir auch auf Ausbildungsmessen unterwegs und ganz anders, ne? Man verteilt Goodies von der Firma, um die Auszubildenden für sich zu gewinnen. Also es ist verrückt. Es hat sich komplett gewandelt.
Man versucht schon zu bestechen, bevor jemand angefangen hat. Man versucht schon das zu gutieren, was man eigentlich, wo noch gar keine Leistung oder Gegenleistung oder irgendeine Beziehung aufgebaut ist. Aber was mich da nochmal interessiert, dein Vater, deine Mutter und eine Teilzeitsekretärin, was konkret hat dein Vater denn da eigentlich seinerzeit gemacht? Wer waren seine Kunden? Was kostete so etwas? Erzähl mal davon. Was hast du am Frühstückstisch mitbekommen von der Firma?
Tatsächlich habe ich wahnsinnig viel mitbekommen. Das Unternehmen hat sich gegründet. Da war ich so, ich glaube, fast 10 Jahre alt. Da hat mein Vater das Geschäft gestartet mit meiner Mutter. Da habe viele Gespräche, auch Vorgespräche mitbekommen, auch die Sorgen. Die Leute haben früher natürlich bei uns zu Hause angerufen. Und meine Mutter hatte bei uns zu Hause das Büro gehabt. Mein Vater hat alles in der Garage zusammengebaut und hat das dann später in die Krankenhäuser gebracht und dort eingebaut. Also was wir speziell machen, ist medizinischer Gasanlagenbau. Oder da kommt die Firma her vor allen Dingen. Das bedeutet also, wir haben Sauerstoffanlagen in Krankenhäusern, OP-Zentren montiert, genauso wie auch Druckluft. Die Druckluft wird dann aufbereitet, sodass man hinterher die Druckluft zur Beatmung benutzen kann. Also ganz speziell zur Corona-Pandemie hat man ja mitbekommen, überall wurden Beatmungsgeräte gebraucht, gesucht. Wir sind das Gewerk, die überhaupt die Infrastruktur herstellt, damit man ein Beatmungsgerät einstecken und betreiben kann. Ne? Weil ohne Gase kann ich auch niemanden beatmen. Und das ist der Schwerpunkt. Als Kind habe ich super viel mitbekommen. Die Kunden haben natürlich zu Hause angerufen. Ich war meistens derjenige, der ans Telefon da gegangen ist, als kleiner Panz. Und ich fand es immer toll, in der Garage von meinem Vater auch rumzubasteln, weil er hat alles da gehabt. Lötgerät, Werkzeuge, Sägen, konnte alles mich bedienen und habe da auch ein bisschen rumgewerkelt dann für mich. Also es war so ein bisschen mein Spielzimmer mit gewesen, kann man sagen. Hm.
Würdest du sagen, dass dein Vater sich gefreut hat, dass du in den Betrieb einsteigst? Oder war das eher so, dass er sagte, oh Mensch, Junge, mach was Vernünftiges, quäl dich nicht so, wie deine Mutter und ich uns quälen?
Wahrscheinlich hat er sich beides gedacht. Also ich nehme mal an, er hat sich gefreut. Meine Mutter hat sich auf jeden Fall auch gefreut, dass ich unterstütze und mithelfe. Ist natürlich auch was Tolles, im Familienbetrieb zu arbeiten. Vor allen Dingen bin ich ja schon als Kind oder als Jugendlicher mitgefahren auf Baustellen und habe mit meinem Vater zum Beispiel in Luxemburg viel montiert und habe mein Geld ein bisschen aufgebessert damit. Also mein Taschengeld, das war schon mal sehr gut gewesen. Ich denke, sie freuen sich und sind auch sehr stolz. Mein Vater hat nur direkt von Anfang an gesagt, so Jung, wenn du das hier übernehmen willst, ich gehe in 5 Jahren, gehe ich in Rente, dann fällt der Hammer, dann bin ich hier weg, ne? Dann musst du weitermachen. So, und das war für mich dann der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, dann musst du natürlich jetzt auch Gas geben, damit du das alles so übernehmen kannst. Und ich habe Mitarbeiter angefangen einzustellen. Der erste Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, der ist immer noch bei uns, also jetzt schon seit 16 Jahren. Und habe natürlich einen Monteur gebraucht, ich habe Techniker gebraucht, ich habe jemanden fürs Büro gebraucht. 2011 habe ich dann meine Frau überredet, habe ich gesagt, Lisa, hier, du musst unbedingt dazukommen, wir brauchen Unterstützung. Und so kam meine Frau dann auch ins Unternehmen rein, die eigentlich einen guten und sicheren Job hatte. Die hat ein Studium bei der Deutschen Post absolviert als Nachwuchsführungskraft. Ja, ich bin froh, dass das alles so gekommen ist. Wir haben wirklich ein gutes Unternehmen draus gebaut bisher. Und ich habe aber jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich am Ende bin von unserer Karriere, von unserer Geschichte, sondern ich habe eher das Gefühl, dass wir jetzt erst starten können, weil es viele Dinge einfach gibt, die wir hier an Struktur geschaffen haben, um jetzt in nächste Level zu starten.
Ja, darüber spreche ich mit dir ja nochmal ganz intensiv. Mich würde jetzt so ein bisschen der Hintergrund interessieren. Also erstmal klingt es bei euch nach einem ausgesprochen positiven Eltern-Kind-Verhältnis. Hast du noch weitere Geschwister beispielsweise gehabt oder hast du sie?
Ich habe eine Schwester tatsächlich, Nicole. Sie ist auch jetzt hier bei uns im Unternehmen am Arbeiten. Sie ist in der Produktion und unterstützt da vor allen Dingen Teamleitung, Maskenproduktion, wo unsere Masken dann hergestellt werden. Genau, also das war's, was ich an Geschwister habe. Meine Schwester ist auch deutlich älter als ich, also sie ist 13 Jahre älter. Fast eine ganze Generation Unterschied haben wir.
Also wie gesagt, du hattest auch keine Bedenken, dass du sagst, okay, wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis, meine Eltern und ich, und wenn wir uns jetzt noch mehr auf die Pelle rücken, ne, norddeutsch gesagt, dann verschlechtert sich das, dann ist doch immer eine Gefahr. Also was ich häufig höre ist, es ist immer dieses Damoklesschwert über einen, dass man eine gute Beziehung hat und die man möglicherweise unnötig verschlechtert, weil man den ganzen Tag aufeinander hängt. Hast du dir über diesen Punkt mal Gedanken gemacht oder war das nie in irgendeinem Bereich sozusagen, wo du sagst, da wäre ich besonders empfänglich für, dass mich das stören würde?
Tatsächlich nicht. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt bei dem, was ich gemacht habe. Natürlich waren die auch manchmal kritisch und haben mich auch genervt, wie alle Eltern so sind. Und ich kann auch nicht sagen, dass alles harmonisch abgelaufen ist. Also natürlich hat man sich auch mal gestritten, aber am letzten Endes hat man sich immer wieder versöhnt und das auch recht schnell. Und ich finde, es ist alles gut gegangen. Also große Sorgen hatte ich dabei nicht gehabt, dass wir uns streiten könnten oder uns schlechter stellen könnten. Eher im Gegenteil. Also für mich war es auch gut und schön, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, auch mit meiner Mutter zu arbeiten, auch wenn natürlich jeder einen zur Weißglut bringen kann, weil wir haben das immer so gemacht. Ist halt eben auch bei Eltern so, ne, so jetzt lassen wir den mal machen, aber eigentlich machen wir es trotzdem noch anders, ne? Und da gab es natürlich dann immer wieder mal Zoff, aber ich bin auch sehr durchsetzungsstark und habe immer drauf gepocht, dass das auch dann umgesetzt wird, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und da muss ich auch Chapeau an meine Eltern, dass sie das meistens auch wiederum dann akzeptiert haben. Vielleicht eher später als früher, aber sie haben es dann akzeptiert. Mein Vater hat auch irgendwann mal gesagt, so, Marita, jetzt machen wir mal Platz für den Jungen, jetzt müssen wir den mal machen lassen. Also das hat schon geholfen tatsächlich. Wo ich meinen Vater ein bisschen mit geärgert habe, ist halt eben, dass ich gesagt habe, also Vater, du bist der Selbstständige, das sagst du ja selber von dir, du arbeitest selbst und ständig. Ne? Da sehe ich mich aber nicht, ich sehe mich eher als Unternehmer. Also du arbeitest im Unternehmen und das ständig, aber ich möchte am Unternehmen arbeiten. Das ist so mein Ziel. Das wurde mir irgendwann mal bewusst, als ich so 3-4 Jahre im Unternehmen dann drin war, dass ich halt eben nicht immer auf der Baustelle stehen möchte und die Montage durchführe oder immer der Techniker sein möchte, sondern dass ich einfach das Unternehmen weiterentwickeln will. Also ich wollte ein Unternehmen schaffen und ich wollte möglichst viele Leute mit unseren Sachen begeistern.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Ich nerv jetzt nochmal. Wie macht so eine Entscheidung in so einem Familienunternehmen, so einem kleinen Familienunternehmen, als du da eingestiegen bist? Wie sind die Entscheidungswege? Vater sagt was und sagt, okay, Jung, du hast keine Ahnung, du hast gerade eine Ausbildung hinter dir. Wir machen das jetzt so. Oder reibt man sich da? Oder war das eigentlich immer so empfänglich, dass man sagt, okay, das ist der konstruktiv und das ist der beste Weg und ich habe Unrecht gehabt, wie ich es die letzten 2 Jahre gemacht habe, aber das ist ein guter Ansatz, wie du es jetzt machst. Ich mache mal ein Beispiel. Also meine Eltern sind Landwirte und ich als Erstgeborener hätte eigentlich hier nach Holsteiner Erbrecht hätte die Landwirtschaft da übernehmen sollen. Ich bin leider ungeeignet in verschiedener Hinsicht. Man könnte auch sagen untalentiert oder unfähig. Also das Vokabular, das war immer mal ein anderes, aber der Sinn war derselbe. Und am Ende des Tages hat es mein kleiner Bruder gemacht, der all das nicht ist, was ich bin. Der ist einfach deutlich talentierter, kann besser mit Tieren um, kann sich mehr in Sachen reinfühlen und ist sozusagen auch näher bei meinem Vater bei diesen Sachen, weil der auch so ein Tierliebhaber ist und die beiden sind zusammen. Aber was ich da mitbekomme ist, wenn man da mal zum Kaffee mal isst und so weiter, es wird drüber gestritten. Der Vater sagt beim Drillen, du hast 1 Zentimeter zu niedrig gedrillt, ne, zu hoch. Er sagt, nein, das Wissen ist überholt. Mittlerweile macht man das aus den Gründen, legt man dort das rein und so weiter. Dann hast du dann über 1 Zentimeter über die Drillmaschine, wo du da das Korn in die Erde reinlegst, hast du da eine stundenlange Diskussion. Und das hört meistens so auf wie, ey, ich habe bisher jede Ernte reinbekommen, wie ich das reingemacht habe und du probierst so einen neumodischen Quatsch aus, so sinngemäß. Und deswegen habe ich da irgendwie so ein gewisses Verständnis für beide Seiten. Ne? Das eine sind vielleicht neuere Erkenntnisse, bessere Verprobung und das andere sind einfach die Erfahrung, dass es halt so gut geklappt hat, auch wenn mal ein Unwetter ist, auch wenn wir mal ein Frühjahr haben, wo es, keine Ahnung, mal 6 Wochen durchgerechnet hat, dass das nicht rausgeschwemmt wird. Ne? Also die Argumente kann ich alle verstehen. Ich kann beide Seiten komplett verstehen. Ich wüsste gar nicht, wofür ich mich entscheiden wollte. Also es wird doch solche Situationen bei euch gegeben haben. Und wie habt ihr diese gelöst?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater hat erstmal alles immer selber gemacht, weil er selbst macht es am besten.
Vollkommen klar.
Ja, natürlich. Keiner kann ihm da das Wasser reichen. Und wenn man dann auf einer Baustelle unterwegs war, dann musste er natürlich auch immer die wichtigsten Arbeiten machen, weil die anderen kriegen das ja nicht so gut hin wie er. Und da gab es tatsächlich mal die Situation, auch gar nicht so weit weg hier von Koblenz von uns, dass wir beide in der Klinik waren. Am Anfang habe ich gesagt, jetzt lass mich das doch mal löten. Nee, wir müssen nach Hause, ich will auch mal heim. Und dann sage ich, ja komm, dann lass mich das doch mal löten. Ja, das muss aber auch dicht sein. Das ist ja natürlich das Wichtigste, dass so eine Gasleitung auch dicht ist im Krankenhaus. Ich sage, ja, das drücken wir doch ab, das sehen wir doch dann. Nee. So, und dann gab es dann tatsächlich, ist der Streit dann etwas eskaliert. Ich habe ihm das Lötgerät aus der Hand gerissen und habe dann einfach gemacht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das funktioniert hat oder gut war am Ende, aber jedenfalls hat er mich danach auch wieder mal ein bisschen löten lassen. Und man musste sich da sehr vieles selbst ranreißen, ne? Also weil das ist immer so, was bei ihm mitgeschwungen ist, dass die anderen nicht so den guten Job machen wie er selber. Das war auch die Schwierigkeit, die er oftmals, glaube ich, mit Mitarbeitern da auch hatte. Ich teilweise aber natürlich auch hier und da übernommen hat, ne? Letzten Endes hat man auch die ähnlichen Gene und ich bin auch sehr kritisch. Aber ich habe mir irgendwann auch gesagt, du kannst nicht alles selber machen. Also wenn du wirklich zu deinem Ziel kommen willst, dann kannst du nicht alles selber machen. Du musst die anderen Leute auch mal machen lassen. Du musst auch vertrauen. Und das habe ich gelernt. Und je mehr ich losgelassen habe, konnte ich auch mehr und mehr meinen Leuten vertrauen. Und hat auch meistens gut funktioniert. Letzten Endes passiert immer etwas. Also niemand macht natürlich jemand etwas so gut wie der Chef, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem, ich bin fasziniert davon, was Leute schaffen, wenn man denen auch genügend Vertrauen entgegenbringt.
Ja. Ja, das ist ja meistens so die Erfahrung, die dann kommt, dass man sagt, okay, es klappt ja irgendwie doch, ne? Auch wenn ich es vielleicht diese Ecke anders gemacht hat, aber irgendwie läuft es ja trotzdem weiter. Aber ich glaube, das ist immer eine Hürde. Und wir haben ja auch viele Zuhörerinnen, die vor der Gründung stehen, die gegründet haben, viele junge Zahnarztpraxeninhaber, Inhaberinnen und auch viele, die von ihren Eltern den zahnärztlichen Betrieb übernommen haben. Und es erzählen mir immer wieder diejenigen, dass alte Methode auf neue Methode, wenn man das jetzt mal einfach so sagt, oder sehr hohe Erfahrung auf, so ist die neueste Theorie, trifft. Ja? Und dass es da immer Streitfälle gibt und wo man schlichtweg einfach auch nicht objektiv so richtig sagen kann, was das Richtige ist. Ne? Wenn jetzt hier die Erfahrung besteht, dass es wirklich, ne, perfekt so funktioniert und eine Theorie sagt, aber ja, aber unter einem gewissen klinischen Verprobungsszenario sollte man es anders machen. Da kann man sagen, ey, pass auf, aber es ist hier nicht klinisch, es ist hier, wir haben nicht diese Kohorten, was ich Alter 30 bis 33 weiblich, an denen wir jetzt mal diese Studie ausprobieren haben, sondern wir haben hier einen 56-jährigen Mann mit der und der Vorgeschichte und da müssen wir es so machen. Begreift das doch. Ne? Dieser Konflikt, der ist, glaube ich, sehr, sehr schwer auszuhalten. Und ich sehe, dass vermehrt eine Beziehung zwischen Eltern und Tochter oder Sohn, also Abgeber zu Neugründer, nicht mehr eingegangen ist, weil man genau diese, ich sag mal so, diese Familienidylle, der das Positive in der Familie eigentlich nicht kaputt machen möchte durch so eine Situation.
Was meinst du, woran liegt das? Ist die Elterngeneration zu kritisch mit den Kindern? Also wie ich das jetzt bei meinem Vater und mir beschrieben habe? Oder was denkst du, woran das liegen könnte?
Ich glaube, das ist ein ganz normaler Abnabelungsprozess. Da fängt ja irgendwo in der Pubertät an und man möchte vielleicht auch den Stolz auf sich aufbauen, dass man was gut kann. Und der eine ist dann vielleicht noch der starke Tiger. Und jetzt kommt ein kleines Tigerjunges, der das um einen Platz kämpft. Und da möchte man das vielleicht auf der einen Seite vielleicht noch zeigen, dass man wehrhaft ist und gute Argumente findet, die dagegen sprechen, anstatt zu sagen, ja, lass uns das mal ausprobieren. Aber ich glaube, das ist eher so ein Urtriebverhalten. Auf der einen Seite Abnabelung, auf der anderen Seite Behauptung des Standes und dass man doch alles doch eigentlich nicht so verkehrt gemacht hat die letzten 10, 20, 30 Jahre.
Das ist natürlich so ein Ding, ne, dass man auch sagt, hier, guck mal, ich habe doch alles auch gut gemacht in den letzten Jahren. Wir waren doch erfolgreich, also es hat doch gut funktioniert. Ich finde es auch immer interessant, also für mich war es immer so, ich wollte besser sein als mein Vater, ne? Also weil der hat ja was auf die Beine gestellt, ne, und war auch dann mit mir kritisch, aber ich wollte ja immer besser sein als der, ne? Also dem muss ich jetzt ja auch ein bisschen beweisen, dadurch kommt natürlich Konflikt, aber auch Ehrgeiz zutage. Ich denke, es ist wichtig für die erste Generation, dass die ein bisschen mehr auch die neu kommende, heranwachsende Generation auch unterstützt. Und ich jetzt mit meinen Töchtern, ich möchte denen besonders viel erklären auch, warum ich was mache, dass die auch verstehen, was sind denn meine Beweggründe, weswegen handle ich denn so, wie ich handle. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass das hat mir so ein bisschen gefehlt und das wollte ich einfach oder möchte ich einfach gegenüber meinen Kindern verbessern, dass die schon direkt verstehen, okay, warum denkt der Vater so oder warum interessiert ihn das und was hat er für Schwierigkeiten oder wie löst er Konflikte? Also die sind zwar noch relativ jung, aber ich erkläre denen schon ein bisschen, wie ich einen Konflikt sehe, damit die das einfach auch verstehen, auch vielleicht verschiedene Seiten der Medaille auch mal erkennen. Und ich glaube, dass egal, was sie machen, die müssen jetzt auch nicht unbedingt mein Unternehmen übernehmen. Also es wäre natürlich schön und ich wäre natürlich auch stolz, ist ja ganz klar. Aber wenn sie es nicht machen, ist es für mich auch okay. Ne? Also dann habe ich meine Kinder auch lieb. Ne? Daran ändert sich einfach nichts.
Ich glaube, man kann da trotzdem nichts gegen tun, dass es einen pubertären Abnabelungsprozess gibt, weil den die Natur vorsieht. Ne? Dass sie dann irgendwann einmal das kritisch sehen, was Mutti oder Vati dann irgendwo machen. Ja? Aus meiner Tochter aktuell, die ist mitten in der Pubertät, ganz, ganz liebes Mädchen, kann ich aber weiß was von meinem Tag erzählen und sagen, oh, wie geht's dir? Was hast du denn heute Schönes gemacht? Oder warum hast du dies und jenes gemacht? Und dann kommt die Antwort gut. Oder okay. Ne? Oder sagst, ey, so kommunizieren wir doch nicht miteinander. Und das war vor einem Jahr oder anderthalb Jahren mal komplett anders. Ne? Und ich glaube, dagegen kann man sich nicht wehren. Und das ist auch gut so. Die bilden ihre eigene Persönlichkeit heraus. Und bei den Unternehmen, ich glaube, da gehört auch sehr viel Empathie von dem Gründer oder von dem Übernahmenehmer weg. Man muss eigentlich, glaube ich, ganz, ganz viel wertschätzen, was alles Großartiges geschaffen worden ist. In Klammern, auch wenn viele Sachen nicht großartig waren. Man weiß das ja, wenn man drinsteht, sagt man, okay, das hätte man eigentlich schon seit Jahren besser lösen können. Das sagt mir jeder. Ey, Vater macht permanent die Abdrücke so und so und so und so. Das macht gar keinen Sinn. Man kann das so und so machen. Und warum muss der Zahnarzt selber diese Abdrücke dann immer nehmen? Ja, und das wird bei dir auch genauso gewesen sein. Aber trotzdem muss man Respekt haben vor der Gesamtleistung. Und ich glaube, mit ganz, ganz, ganz viel Ehrfurcht und ja auch Lob für den Abgeber, glaube ich, kriegt man beide Seiten gemildert. Das war immer so ein bisschen meine Theorie. Ja, genau. Wertschätzung, ein guter Punkt.
Wertschätzung ist ganz wichtig. Das hast du eben gesagt, Wertschätzung. Ich glaube, also wirklich, also ist egal, ob du mit Mitarbeitern zu tun hast oder mit deinen Kindern oder auch mit deinem Partner. Also Wertschätzung ist immer wichtig. Auch einfach mal aus dem Nichts mal was Nettes sagen oder mal sagen, hier, das fand ich richtig gut, das gefällt mir. Ich glaube, das ist immer wichtig. Ne? Und gerade so die Generation vor uns, ne, die haben das noch nicht so, also jedenfalls war das bei meinen Eltern so, ne, dieses sagen, hier, das hast du gut gemacht oder sowas, das ist doch weniger, als das bei der Generation von uns heute ist, glaube ich, dass wir ein bisschen mehr sagen, was wir denken oder Wertschätzendes sagen.
Ja, ich habe da ein interessantes Interview gehört, das habe ich auch schon mal zitiert, das war mit Michael Friedmann und der hat gesagt, das fand ich sehr bemerkenswert und das deckte sich mit meiner Beobachtung, dass die Generation, die vor uns war, also vor dir und vor mir, also die in den späten 40ern, Anfang 50er, vielleicht bis Ende 50, die dort geboren sind, die haben aufgrund des Krieges eigentlich eine Schweigekultur erfahren, wo man eigentlich so sinngemäß nicht geschimpft ist genug gelobt, reden ist Silber, schweigen ist Gold, bloß nicht nachfragen bei dem und dem, bloß nicht nachfragen bei dem und dem. Das heißt, wir haben ja eine kulturelle Prägung, die deutlich sich von der Prägung anderer Länder, westlichen Demokratien abweicht. Das erlebt man spätestens, wenn man mal ein Auslandssemester gemacht hat, über was die alles da miteinander sprechen. Ne? Also bei uns waren viele Themen, also, weiß ich, oder mit Opa über Krieg, also kein Wort. Ne? Wurde gesagt, nee, Opa erinnert sich ungern dran. Ne? Und so weiter und so fort. Ne? Und das waren dann immer so die Sachen. Es wurde dann immer nachgefragt, warum willst du das wissen? Ja? Und ich glaube, das Schlimmste, was du jemandem sagen kannst, der 12, 13 Jahre ist, warum willst du das wissen? Ne? Das ist so, das hörst du 20 Mal und dann fragst du auch nicht mehr. Ne? Und dann, glaube ich, dann ist diese Gesprächskultur dann einfach nicht so gegeben, wie man. Aber ich hoffe dir jetzt und das, wie du es machst mit deinen Töchtern, das finde ich toll. Und da möchte ich auch einmal eine Frage stellen. Denn oft ist es ja so, oder das höre ich immer mal wieder von Freunden, die sagen, meine Motivation ist, das Unternehmen weiter auszubauen, dass ich es nachher an meine Kinder übergeben kann, dass irgendetwas besteht. Und die anderen sagen, bloß nicht das Unternehmen an die Kinder. Ich möchte, dass sie sich frei entfalten und sich nicht irgendwo an irgendeiner Stelle auch nur ansatzweise verpflichtet fühlen, den Kram von Mutti und Vati weiterzumachen. Und da wollte ich dich mal zu fragen, was ist denn so deine Philosophie? Wohin schlägt dein Herz? Oder hast du dich da noch nicht so richtig entschieden?
Tatsächlich fahre ich aktuell so, dass ich meinen Kindern möglichst viel erkläre und auch viel mitgebe. Weil ich denke, egal was die jetzt von mir lernen, egal was sie machen, die können es immer gebrauchen und immer einsetzen. Jetzt meine größte Tochter oder die älteste Tochter, Helena, die möchte Köchin werden. Ne? Die ist da total interessiert, die hilft auch ganz gerne mit in der Küche und so. Klar, wenn die jetzt wirklich Bock hat, Köchin zu werden, ich helfe dir auch dabei, ein Restaurant aufzubauen. Ne? Also das würde ich auch gerne unterstützen, das wäre für mich genauso okay. Natürlich wäre es schön, wenn sie die Firma übernehmen, aber müssen sie das? Nein. Baue ich das Unternehmen so auf, dass sie es möglichst einfach haben, das Unternehmen zu übernehmen? Wahrscheinlich auch nicht. Ich denke mal, sie werden auch hier ein Praktikum bei uns machen. Die helfen auch immer mal wieder ganz gern. Also die sind 6 und 8 Jahre alt. Ne? Also viel Hilfe ist jetzt nicht, aber so ab und zu mal, wenn mal Schulferien sind, helfen die schon mal bei uns ein bisschen aus und machen das auch total gerne mit der Tante Nicole, die dann in der Maskenproduktion ist und bauen da ein bisschen was zusammen. Dann haben die für 1 Stunde, 2 Stunden Aufmerksamkeit, dann gehen die wieder. Aber die finden es trotzdem interessant hier. Und ich sag mal so, man kann die fördern, die Kinder, aber was sie letzten Endes draus machen, ist an denen überlassen. Also meine Philosophie ist, die Kinder zu unterstützen, egal was sie tun. Es sei denn, die werden Rockstar oder sowas. Natürlich dann nicht.
Okay. Nein, okay.
Oder Influencer. Nein, natürlich. Egal, was sie machen, alles gut. Ich unterstütze die gerne dabei. Möchte mich auch einbringen und Tipps geben. Und da muss man auch aufpassen, dass man später, so Pubertät oder nach der Pubertät, auch nicht zu viele Tipps gibt. Ne? Also nur, wenn man gefragt wird, dann auch was sagt. Ich glaube, das wird sich dann nochmal verändern.
Ja, ich habe da eine interessante Studie gelesen. Ach, wahnsinnig interessant. Ich versuche da immer wieder sowas reinzupicken. Also insofern, da wurde gefragt, Hauptberufswunsch der Kinder 14 bis 18 in den USA und Hauptberufswunsch in China. In den USA ist es Influencer, in China ist es Astronaut.
Ach, krass.
Da dachte ich auch schon, interessante Popkulturpflegung. Ja.
Die einen wollen ihre Nation auf den Mond bringen, ne?
Die nächsten Mal Influencer werden. Als du gerade Influencer gesagt hast, fand ich das schon ganz lustig. Ich glaube, das wäre auch etwas, wo ich dann schon versuchen würde, sachlich zu argumentieren, wie viele Leute damit Geld verdienen können und das in Prozent auszurechnen. So wie ich das sehe, sind von, ich glaube, auch da gab es eine Rechnung von 1,8 Milliarden Leuten auf TikTok, verdienen x Prozent Geld und das ist, also die, die guten Content machen, sind 50 Millionen von 1,8 Milliarden. Die machen wirklich, die arbeiten da 24/7 dran, machen guten Content. Von diesen 50 Millionen verdienen nochmal nur 1% irgendwie damit Geld. Da dachte ich, okay, du machst schon echt was Gutes und dann nur 1% davon verdient Geld. Das ist dann vielleicht dann doch die Möglichkeit, dass man mit einem Restaurant Geld verdient oder als irgendwo dann durchaus dann da und dass man seine Familie versorgen kann. Ne?
Genau, du kannst auch Sachen kombinieren. Ne? Also ich stelle mir das auch interessant vor, wenn du jetzt dann wirklich ein Köchin wirst und bis darüber machst du noch deine Beiträge, ist das ja auch super interessant. Oder wenn du Unternehmer bist und machst dann auch regelmäßig deinen Beitrag und das ist dann auch was Gutes und was Interessantes, dann kombiniert sich das auch ganz gut. Aber wenn man sich dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche ins Internet streamt, also ich glaube, das hat auch einige Herausforderungen mit sich zu bringen. Ne?
Ja, das hat das wohl. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt so ein bisschen, hören wir jetzt ja in euer Wertegeflecht rein. Und da frage ich mal ganz konkret, welche Werte in der Familie und Unternehmen sind euch denn besonders wichtig? Also wenn du jetzt ein Vorstellungsgespräch führst oder die Werte, die du an deine Töchter vermitteln möchtest mit deiner Frau, was ist da besonders wichtig? Und was ist davon geblieben von denen, was dein Vater und deine Mutter an dich vermittelt haben und deine Schwester?
Oh, das sind viele Fragen auf einmal, weil ich finde, das Thema Werte ist ein riesengroßes Thema. Ne? Also Werte sind ja auch Kultur. Ne? Bei uns im Unternehmen sind Werte wichtig und ich frage tatsächlich auch bei Vorstellungsgesprächen, was sind dann deine Werte? Worauf legst du dann Wert? Man hat natürlich super Werte, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, ne, dass man alles dem Umweltschutz verschreibt, zum Beispiel. Das finde ich nicht gut, ne? Also wenn man einen Wert hat, der zu extrem ist, weil man dann einfach blind ist für andere Sachen. Also zum Beispiel, ich bin ehrgeizig, ne? Aber wenn jetzt alles unter dem Ehrgeiz verschrieben ist, bringt mich das auch nicht weiter, sondern in Situationen rein, wo ich eigentlich gar nicht rein möchte. Deswegen frage ich auch immer, weil Toleranz ist zum Beispiel bei uns im Unternehmen wichtig. Ne? Wir arbeiten hier im Team, wir arbeiten hier miteinander und uns soll es auch egal sein, welche Herkunft du hast. Das sagt ja auch wenig über jemanden aus. Wichtig ist halt eben, was der Mensch heute ist. Aber auch Diversität ist wichtig, dass wir auch Teams haben, die unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Rollen. Also da ist Toleranz für uns sehr wichtig. Was uns aber auch wichtig ist, ist, dass die Leute ambitioniert sind. Also ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter, weil meine Mitarbeiter alle nach vorne wollen. Also sie haben alle das Gefühl, wir sind hier in einer Firma, wo einiges noch passiert, wo wir uns am Entwickeln sind und wir wollen uns mit der Firma entwickeln. Wir haben viele Quereinsteiger und ich finde, Quereinsteiger sind allgemein ein bisschen ambitionierter, weil die einfach offen sind, was Neues zu lernen und wollen dann auch in diesem neuen Bereich erfolgreich sein. Und deswegen finde ich so, ambitioniert sein oder auch ein bisschen ehrgeizig sein ist schon wichtig, aber halt eben noch mit der Toleranz mit dazu. Was bei uns im Unternehmen auch wichtig ist, ist Nachhaltigkeit. Also wir schauen schon, dass wir sehr nachhaltig sind. Also das ist aus Eigenmotivation, nicht aus externer Motivation, dass man sagen, okay, der Markt schreit jetzt danach, wir machen das, sondern tatsächlich, das kommt aus uns selbst heraus. Das ist auch der Grund, weswegen ich vor einem Jahr eine Nachhaltigkeitsmanagerin bei uns eingestellt hat, die Lara, die nachhaltigen Punkte bei uns im Unternehmen kümmert. Da geht es nicht nur um den Umweltschutz und das Klima, sondern es geht auch um soziale Dinge, Veranstaltungen mit den Mitarbeitern, Onboarding von den Mitarbeitern, Wertschätzung der Mitarbeiter, Benefits mit den Mitarbeitern, aber natürlich auch wirtschaftlich das ein oder andere als Prozess nochmal zu betrachten. Zum Beispiel Verpackungen. Wir machen Gasversand zu unseren Kunden, dass wir dann auch die Kartonagen oder Boxen wiederverwenden können. Das sind so einige Punkte. Und das ist mir auch schon wichtig, weil wenn jemand sich dann bei uns bewirbt und sagt, dann, ja, Nachhaltigkeit, das ist so alles Quatsch und Klimawandel gibt es eh nicht, dann passt er auch nicht so ganz bei uns Unternehmen rein. Ich sag mal, jeder bringt ja seine Werte mit als Mitarbeiter. Auch ich bringe meine Werte mit. Ich versuche immer ein gutes Vorbild zu sein für meine Mitarbeiter. Also ich bin extrem straight. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bleibe ich auch dabei und versuche möglichst gerade zu sein, damit die Mitarbeiter auch an mir einen Orientierungspunkt haben. Aber jeder bringt ja seine Werte mit und wir als Unternehmen haben dann eine Kultur und das ist so die Schnittmenge aller Werte, die wir haben. Und das sollte dann schon matchen, auch mit neuen Mitarbeitern, die dazukommen. Das merkt man schon manchmal, wenn jemand aus einem ganz anderen Wertebereich kommt als oder Kulturbereich kommt als bei uns, dass es dann nicht so harmoniert und nicht matcht. Und ja, dann dauert es auch meistens nicht lange, die Zusammenarbeit. Aber wir klappern das vorher schon ordentlich ab und gucken, ob dem seine Art und Weise, wie er ist, auch wirklich zu uns passt. Und damit sind wir erfolgreich.
Was sind denn eure Ziele, also außerhalb der Firma mit Umsatz, Expansion, dies und das? Was sind denn so die nicht unbedingt immer greifbaren Ziele? Nachhaltigkeit hattest du schon genannt. Was würdest du da noch dann hinzufügen?
Also wir sind hier in der Region sehr bekannt. Also wir haben uns über die letzten Jahre ein sehr gutes Image aufgebaut. Sowohl das Soziale, da sind wir sehr stark und machen sehr, sehr viel. Also Sponsoring von kleinen und größeren Vereinen, aber auch, dass wir wieder sehr viel spenden. Ich finde, es ist wichtig, ein gutes Image zu haben und ein gutes Image aufzubauen und auch noch auszuweiten, weil dann machst du auch etwas richtig mit deinem Unternehmen. Weil ich finde es schon wichtig, zu zeigen hier, wir sind eine gute Firma und das hat auch seinen Grund. Also man muss auch ständig an sich selbst arbeiten und auch an der Firma arbeiten. Man muss gucken, dass man immer mit der Kultur in Deutschland auch mitkommt, mit der Unternehmenskultur und auch modern bleibt. Dazu zählt natürlich Digitalisierung auch mit rein. Also ein sehr hohes Maß an Digitalisierung, gute Prozesse, gute Abläufe, guter Arbeitgeber zu sein. Und das sind meine Ziele auf jeden Fall, dass ich hier unser Image noch weiter ausbauen möchte, weil wir sind jetzt ein bisschen mehr als 50 Mitarbeiter. Ich möchte auch als Ziel tiefer in die Wertschöpfung einsteigen. Das heißt also Produkte, die wir jetzt noch extern fertigen lassen, dass ich die mehr und mehr intern bei uns fertigen lasse, damit wir auch da besser aufgestellt sind. Wir haben jetzt eine Entwicklungsabteilung bei uns. Früher habe ich alles immer selber entwickelt und unsere Entwicklungsabteilung, die wir seit ein paar Jahren jetzt haben, wird auch immer ein bisschen größer. Und das bedeutet für mich auch, dass wir mehr und mehr neue Produkte rausbringen können und auch andere Produkte ausbringen können. Und da bin ich schon sehr gespannt, was am Ende bei rauskommt. Wichtig ist halt eben im Bereich medizinische Gasversorgung, Lachgassedierung und überall, wo es um Gase geht, medizinische Gase geht, da sehe ich uns als Experten und möchte auch weiter nochmal unser Portfolio ausbauen. Ich habe jetzt auch nochmal die Grundstücke neben unserem Firmengelände gekauft, weil wir jetzt auch gerade wieder ans Limit unserer Räumlichkeiten kommen. Und da bin ich ganz froh, dass ich von der Stadt Bendorf, wo wir sitzen, jetzt doch mal Grundstücke dazu kaufen konnte, um uns dann auch zu erweitern und auch den Standort hier sichern. Also ich möchte hier möglichst viel selbst machen. Also Made in Germany ist sowieso unser Leitfaden oder Motto. Das ist auch wichtig im Umgang mit Medizinprodukten, dass du weißt, wo kommen deine Produkte her, also dein Material, die Lieferketten müssen bekannt sein, das ist auch wichtig. Und ja, das möchten wir hier weiter festigen. Das sind so meine Ziele. Und im Bereich Lachgassedierung sind wir auf jeden Fall hier in Deutschland schon Marktführer, sind wir schon lange. Europa möchten wir noch ein bisschen mehr unseren Markt aufbauen. Weltweit sind wir sehr stark. Also wir sind mittlerweile in 45 Ländern am Verkaufen. Und mein Ziel ist es, dass wirklich jeder weltweit weiß, dass die Lachgassedierung ein Produkt ist, was mir hilft. Also es gibt für mich keinen Grund, dem Patienten keine Lachgassedierung anzubieten, weil es hilft einfach. Die Patienten sind entspannter, die haben keine Angst mehr vom Zahnarzt. Und mein Ziel ist einfach, dass niemals jemand auf der Welt noch Angst oder Unwohlsein haben muss vor der Zahnarztbehandlung.
Da gehen wir auch nochmal ganz intensiv rein in unserer Folge 2. Hier möchte ich erst nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, die Werte Made in Germany, bekannte Lieferketten eng zusammen, Nachhaltigkeit, möglichst Durchgriff auf alle Prozesse, sodass man eine hohe Einflussmöglichkeit hat. Und das alles hier in Deutschland. Und so weit, so gut. Was sagst du denn dazu? Warum nicht eine Produktion in Polen? Warum nicht, was ich, Irland macht ja auch nochmal ein paar Steuergeschenke. Warum kann man solche Sachen nicht nochmal woanders hin machen, wo man dann sozusagen seinen Vorteil aus einem anderen Land zieht? Und warum nutzt man nicht das?
Ja, tatsächlich auch wegen den Werten, ne? Weil ich jetzt hier mir auch relativ klar bin, welche Werte hier gelebt werden. Ich kann die Mitarbeiter entsprechend einstellen und ich glaube, dass diese Philosophie, die wir einfach haben, hier besser gelebt werden kann. Im Ausland ist es halt eben irgendein Satellit, der aber auch wieder ganz anders geführt ist. Und ich weiß nicht, ob die genau auch mit dem matchen, was wir eigentlich sind und was wir eigentlich empfinden und wer wir sein wollen. Also kann man bestimmt machen, ist auch bestimmt erfolgreich, aber es ist nicht mehr so ganz stark in meinem Einflussbereich wie das, wenn es alles hier an meinem Standort ist.
Ja, das verstehe ich gut. Wie ist dein Blick auf Deutschland und wie ist dein Blick eigentlich auf die Welt?
Also wir sind sehr stark international unterwegs und haben auch viele internationale Kunden und ich bin mit denen auch in engem Kontakt und immer gerne im Austausch. Ich glaube, dass wir uns als Europäer aktuell zu wichtig nehmen in der Welt. Also wir sind nicht so wichtig, wie wir Europäer das vielleicht annehmen. Also für die Chinesen sind wir die Europäer und gut ist und für die Amerikaner auch und gut ist und für viele andere Staaten gilt das Gleiche. Und ich glaube, der chinesische Präsident hat es gesagt gehabt, die Probleme Europas sind nicht die Probleme der Welt und die Probleme der Welt sind nicht die Probleme von Europa. Das muss man sich manchmal auch zu Herzen nehmen und wir haben unsere Werte hier in Europa oder auch in Deutschland, aber wir müssen nicht glauben, dass das auch die Werte von allen anderen Ländern auf der Welt sind. Also ich halte aktuell uns für ein bisschen arrogant tatsächlich in Europa. Und wir müssen aber schauen, dass wir mal mehr Einigkeit haben. Also ich bin ein großer Fan der europäischen Idee. Ich finde Europa klasse. Also was wir für einen tollen Binnenmarkt haben und auch für einen kulturellen Austausch hier in Europa haben, das ist hervorragend. Also die Idee des Euros ist einer der besten Ideen überhaupt in unserer Geschichte. Und wir sollten einfach da mehr Einigkeit haben, um auch stärker agieren zu können in der Welt. Weil die Deutschen machen hier unser Ding und wir sind sehr stark in Europa. Und wir versuchen immer, andere zu überzeugen. Oder wir blockieren ja genauso Dinge. Jeder ist auf seinen Vorteil bedacht in Europa. Und ich finde, das tut uns nicht gut. Ich würde mir ein bisschen mehr Europa wünschen, mehr europäische Stärke. Und hier in Deutschland, ich habe sehr große Sorge. Also die Industrie ist am Schrumpfen. Also die produzierende Industrie ist in den letzten 10 Jahren um 10% geschrumpft. Also die ist weg, währenddessen andere Länder aufgebaut haben. Und unser Wirtschaftswachstum ist bei 0,2%. Also wir sind Schlusslicht hier in Europa. Gut funktioniert es aktuell nicht. Auch das Thema Energie, teure Energien, ist so ein Punkt. Da wird oftmals hier in Deutschland vor allen Dingen mit dem Bauch entschieden, aber nicht mit dem Geist. Also vom Bauch aus sind das alles gute Ideen, die gut klingen und sich gut anfühlen. Aber ich bezweifle oftmals, dass es immer die vernünftigsten Ideen sind, die hier umgesetzt werden. Und das macht mir schon echt Sorge, auch als Unternehmer, als Standort. Man hat ja sehr viel mit Bürokratie zu tun, das weißt du ja selber. Gerade im Medizintechnikbereich hast du, das ist der regulierteste Markt überhaupt. Aber was noch alles mit dazukommt, das kennt auch jede Zahnarztpraxis, Datenschutz, Qualitätsmanagement und so weiter und so fort. Man ist ja sehr, sehr viel am Dokumentieren, weil es einfach einem nicht mehr zugetraut wird, dass man von sich aus das richtig macht. Also letzten Endes hat man ja auch alles gelernt und man möchte ja auch einen hohen Qualitätsstandard seinen Patienten oder seinen Kunden bieten. Und von der Politik aus gibt es da so viel Misstrauen, dass man alles dokumentieren muss, finde ich ehrlich gesagt kontraproduktiv. Und da sehe ich auch hier vor allen Dingen in Deutschland ganz extrem, auch in den Zahnarztpraxen, was hier dokumentiert und gemacht wird. Und in anderen Ländern ist die Qualität auch hoch. Also ich finde, das hilft nicht unbedingt. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass das nicht ausufert.
Fangen wir mal von hinten an. Also die Bürokratie, da hast du meines Erachtens absolut recht. Unsere Bürokratie ist ausgeufert. Und eigentlich müssen wir den Begriff ausgeufert mal auseinandernehmen. Wie kommt eigentlich Bürokratie? Nehmen wir mal die Zahnarztpraxis. Mir erzählt einer meiner ältesten Kunden, der ist über 80, der sagt, er hat angefangen in seiner Karriere, da war die Sterilgutaufbereitung, das war ein Waschbecken, halb voll mit Wasser und da hat er alle Instrumente nach der Behandlung reingeschmissen und die für die nächste Behandlung rausgeholt. Ne? Er musste nichts dokumentieren, musste nichts aufbereitet werden, hat alles geklappt. So, wir sehen den Prozess, wie es da heute ist und dazwischen sind aber ganz viele Stufen. Und die eine Stufe ist, ey, wir haben hier Infektionen, wir haben hier dies, wir haben jenes, wie können wir das eindämmen? Also ziehen wir mal das rein, ziehen wir mal das rein. Und ich glaube, das Wort ausufern, das sagt, dass man über das Ziel hinausgeschossen ist. Dass man irgendwie sagt, okay, war es gut, dass damals hunderte von Instrumenten in einem Waschbecken lagen, halb voll mit lauwarmem Wasser? Ich glaube, nein. Ja, ist es jetzt gut, dass man, ne, und so weiter. Das heißt, ich glaube, wenn man einmal anfängt, und so ist es im Baugesetzbuch, dann fängt man einmal an und dann hat man wirklich ein schutzwertes Tier, was vom Aussterben bedroht ist. Und am Ende des Tages, nach 20 Jahren Fortschreibung, sind es 700 Tiere. Vielleicht sind auch viele vom Aussterben bedroht, aber da wird dann alles aufgenommen. Auch ist eine Gerechtigkeitsfrage, warum diese Vogelfamilie und nicht die andere und so weiter. Und ich glaube, ich bereite gerade einen Vortrag über Bürokratie vor. Und da habe ich jetzt so 30, 40 Slides so recherchiert, wie das sich so aufbaut. Das hast du in jeder reiferen Gesellschaft, insbesondere wenn sie überaltert, hast du es so, weil immer mehr geschützt werden möchte. Das heißt, du hast in der heutigen Wählerschaft in Deutschland hast du ganz viele Leute, die eigentlich auch das schützen wollen, was sie haben. Und dazu brauchen sie halt die Bürokratie. Das heißt, ich würde noch nicht mal sagen, dass wir eine überbordende Einigkeit darüber haben, Bürokratie abzubauen. Ich glaube, wir haben die absolute Notwendigkeit, Bürokratie abzubauen, aber wir kriegen es möglicherweise nicht hin, weil es dann immer wieder Schutzinteressen von irgendetwas gibt, warum man das nicht machen sollte. Und diese Schutzinteressen sind fast immer entweder Geld, also Lobby, die davon profitiert, dass es so etwas gibt, oder man kann niemandem mehr was wegnehmen. Ne? Man kann nicht, auch wenn es schlau ist, hier irgendetwas reduzieren, da gibt es auch ein Schutzinteresse von derjenigen, von dem es dann zu reduzieren wäre. So sinngemäß, wir brauchen neue Wohnungen, ich brauche neuen Wohnraum, aber hier nicht dort, wo mein Garten ist, weil ich immer von meinem Garten auf hier auf die Ostsee und bei euch unten auf Berge schauen kann. Da bitte nicht hin, aber woanders hin. Aber wir brauchen das. So sinngemäß, das ist, und so gibt es halt sehr viel Einsprüche, so gibt es, soll das nicht gemacht, so soll jenes nicht gemacht werden. Dein Blick auf Europa kann ich voll verstehen, auch insbesondere deine Entscheidung dann für Deutschland. Ich glaube, wir müssen uns weniger wichtig nehmen, fairer Punkt. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch nicht in eine gewisse Schizophrenie begeben, wo wir sagen, wir wissen, 90% der Dinge, die unterm Tannenbaum liegen, kommen aus China. Wir geben immer mehr Geld aus für den Konsum von Sachen, die wir nicht länger als ein Jahr oder anderthalb Jahre benutzen. Und dann sollten wir auch sagen, ey, pass auf, dann müssen wir im Konsum ein Andersdenken haben. Ja. Und ganz egal kann es uns auch nicht sein, wie die Sachen dann produziert werden, von woher wir sie konsumieren. Ja. Das muss man ja auch fairerweise dann auch noch dazu auf die Waagschale legen. Und wie will man da irgendwo eine Klammer drum kriegen? Ich glaube, das ist, auch die EU hat keinen einfachen Job, ja. Und was ich besonders schlimm finde, ist eigentlich die Rolle von Deutschland aktuell. Wir sind eigentlich Hauptprofiteur der EU, haben ganz, ganz viele Sachen angezettelt, die wir auf Entscheidungsreife gebracht haben. Und jetzt blockieren wir exakt diese Entscheidung, die wir dort hingebracht haben. Lieferkettengesetz als Beispiel oder ein paar andere, wo die halbe EU über uns den Kopf schüttelt und sagt, ey, ihr wolltet das doch vor 2 Jahren noch. Wir haben das doch alles jetzt im parlamentarischen Verfahren hier ausgearbeitet, verfeinert, die Länderparlamente gebracht und ihr macht jetzt ein Veto?
Ja, jetzt kommen aber andere Länder doch tatsächlich auch wieder mit dazu, die dann sagen, ja, so ganz Unrecht habt ihr ja gar nicht. Also ich finde das auch gut mit dem Lieferkettenschutzgesetz. Wir sind ja auch da dran. Wir haben ja auch Kunden, also große Krankenhäuser, da fallen wir auch schon drunter als Zulieferer. Die Herausforderung ist halt eben für uns als kleines Unternehmen, wir müssen ja alle Lieferketten nachweisen können. Also ich sage mal, der Autobauer fällt unter das Gesetz, ist ja auch gut, der ist groß, ne? Der kann sich das leisten von der Bürokratie her, dass er das, da hat er seine Abteilungen, die machen das einfach, die finden die Lieferketten raus. Aber die bestellen ja auch bei den kleinen Unternehmen, also bei den Unternehmen mit 20, 25 oder 50 Mitarbeitern, die dann auch darunter fallen, weil die diese Lieferketten nachweisen müssen, auch wenn sie eigentlich nur indirekt darunter fallen. Aber sonst kauft der Autobauer bei denen nichts mehr. Und das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit. Das ist einfach noch nicht so ganz zu Ende gedacht von meinem Gefühl her. Also es ist ja alles gut, was wir machen und auch alles sinnvoll, dass wir das so machen. Nur man muss es noch mal ein bisschen weiter zu Ende denken.
Genau, und dann sind wir schon wieder bei der Bürokratie. Denn es wird ja, wenn man zu Ende denkt, gibt es dann Ausnahmeregeln, gibt es ja dies und jenes, was ja wieder sozusagen den Gesetzesumfang dann erweitert. Das heißt, ich glaube so, es ist halt mehr vieldimensional und super, super schwierig.
Ja, wenn du überlegst, was du als Unternehmer heute alles stemmen musst an bürokratischen Dingen, auch die letzten Jahre erst dazugekommen sind, Mindestlohn zum Beispiel. Ne? Die Hauptaufgabe vom Zoll ist heutzutage die Kontrolle des Mindestlohns. Ne? Dafür haben die meisten Stellen bei sich und ja, die wenigsten Unternehmen verstoßen überhaupt dagegen. Also wir zum Beispiel sind immer deutlich drüber über den Mindestlohn bei allen Tätigkeiten bei uns. Trotzdem müssen wir entsprechend alles dokumentieren und nachweisen. Ne?
Ja, also wie gesagt, da muss meines Erachtens wahnsinnig gut durchgegangen werden. Und wir haben ja in der Vergangenheit auch Beispiele gesehen, wie wir zum Beispiel durch das Beschleunigungsgesetz nach dem Fall der Mauer, wie da wirklich 4-5 Jahre mal viele Sachen ausgehobelt werden, wo dann wirklich was los war und es dann auch gut lief. Also ich glaube, wir können es. Wir müssen es jetzt nur noch mal wiederfinden und wir müssen jetzt wahrscheinlich diesen schweren Gang durch diesen Reformationsprozess, der uns in Deutschland bevorsteht. Wir haben eine riesengroße Reformation, unserer Industrie zu wuppen. Dem müssen wir irgendwie durchstehen.
Ja, auch alleine unsere Infrastruktur. Ne? Also wenn du dir das anschaust, Autobahn, Zugverkehr, das hat die letzten 20 Jahre, ist da gar nichts passiert. Und jetzt kommt vieles auf einmal. Jetzt kein Zug kommt plötzlich mehr pünktlich. Das liegt aber nicht an der Politik von heute, sondern daran, dass in den letzten 20 Jahren zu wenig passiert ist. Und jetzt muss aber dafür gesorgt werden, dass auch schneller geplant werden kann, weil es kann ja nicht sein, dass wir 7 Jahre an irgendwelchen Brücken planen, die dann in einem Jahr gebaut werden, wenn das durchgezogen wird oder teilweise noch länger. Also ich bin hier tatsächlich bei uns im Ort im Stadtrat, ich kann davon ein Lied singen. Also wir wollen eine Übergehung über eine Bahntrasse haben. Da sind wir schon seit, ich glaube, 27 Jahren am Planen dran. Ne? Also da fällt einem nichts mehr zu ein. Und jetzt, gestern in der Ratssitzung haben wir gehört, in 2 Jahren geht's dann los. Ne? Das ist verrückt. Ne? Dann ist 30 Jahre vergangen von der ersten Idee, bis es umgesetzt wird. Und das darf einfach nicht mehr sein in Deutschland. Ich finde, das ist so schlimm an der ganzen Sache. Ne?
Die neue Kühlbahnbrücke in Hamburg soll im Jahr 2046 fertig werden. Also insofern, lieber Fabian, ich danke dir für den ersten Teil und die erste Episode. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und der zweiten, Da freue ich mich mal auf deine Produkte, wie du produzierst, was die machen, auf deine Kunden. Ich freue mich wahnsinnig drauf, denn das ist wirklich eins der Marktbereiche, wo ich am wenigsten Ahnung von habe und die mich eigentlich mit am meisten interessieren. Insofern, Fabian, bis zur nächsten Episode. Vielen Dank für das heutige Gespräch.
Ja, danke, Christian.
Ich hoffe, euch hat diese Episode 1 von Fabian Baldus gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst doch einen kleinen Kommentar bei iTunes und bei Spotify mit 5 Sternen. Macht die Glocke weg. Das hilft beim Algorithmus und bestätigt die Arbeit, die mein Team und ich mit unseren Gästen seit vielen Jahren machen. Vielen Dank dafür. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.